Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Von Oranienburg nach Berlin, von Shanghai nach San Francisco, von Washington nach Princeton, New Jersey. Deutschland, China, USA. Wie hat die Migration ihr Leben geprägt? Das frage ich heute Michael Blumenthal. An diesem 1. September geht er zum letzten Mal als Direktor durch sein jüdisches Museum Berlin. Nach einer Karriere, die ein Drehbuch aus Hollywood sein könnte. 88 Jahre pralles Leben mit extremen Höhen und Tiefen. Vom Bankierssohn zum Flüchtling. Vom Tellerwäscher zum Millionär, schließlich Vater des größten jüdischen Museums in Europa. Wir freuen uns über den Abschiedsbesuch von Michael Blumenthal. In dieser Stunde bin ich mit ihm im Gespräch. 17 Jahre lang war Michael Blumenthal Direktor des Jüdischen Museums Berlin. Heute endet diese Ära. In Hollywood würde jetzt so eine ganz schwere Tür ins Schloss fallen, Herr Blumenthal. Wir machen erstmal eine Tür für Sie auf. Herzlich willkommen.
Schön, dass ich hier sein darf.
Brauchen Sie heute eine Zigarre mehr als sonst?
Nein, das würde mir meine Frau nicht erlauben. Meine Quote ist 3 Zigarren am Tag, das ist schon genug. Eine am Morgen, eine nachmittags und eine am Abend.
Ich hätte Sie gerne jetzt auch hier rauchen lassen. Unser Studio steht aber unter Denkmalschutz.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Wenn Sie ohne Zigarre heute einen letzten Rundgang durch das Jüdische Museum machen sollten, an welcher Stelle würden oder werden Sie vielleicht auch noch mal länger und vielleicht am innigsten verweilen?
Also erstmal ist eine schwierige Frage zu beantworten, weil mir das ganze Museum und die gesamte Ausstellung natürlich sehr am Herzen liegt. Und ich die Geschichte dieser Exponate, der Entwicklung des Museums sehr gut kenne und ich alles sehr liebe. Aber selbstverständlich spricht mich die neuere Zeit mehr an, denn ich bin 1926 geboren, habe erste Kindheitserinnerungen aus Berlin, noch aus der Zeit kurz vor den Nazis, aber dann natürlich während der schrecklichen Nazi-Zeit, aber weiß durch die Geschichte meiner Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, eine ganze Menge. Habe auch ein bisschen nachgeforscht über das Leben der deutschen Juden im 19. und 20. Jahrhundert. Und diese Zeit natürlich, die im Museum gezeigt wird, spricht mich sehr an.
Wie tief sind Sie denn eigentlich durch Ihre Tätigkeit als Gründungsdirektor des Jüdischen Museums auch in Ihre eigene Familiengeschichte eingetaucht? Also Ihr ganzes Leben war ja im Grunde immer eher nach vorn orientiert, in die Zukunft gerichtet. Wie viel Raum haben Sie selbst der Vergangenheit gegeben, Ihrer Familienforschung?
Zu Anfang war es andersrum. Zu Anfang, bevor ich ahnte, dass ich mit diesem Museum in Berlin etwas zu tun haben würde, habe ich angefangen, nach meiner Pensionierung, mich mit der Geschichte der deutschen Juden zu befassen. Ich bin kein Historiker, das war für mich nur allgemeines Interesse, weil ich gerne mehr über die Geschichte meiner Vorfahren wissen wollte und mich wie so viele andere auch Überlebende des Holocausts mit der Frage befasst habe, wie war es möglich, dass in Deutschland so etwas Schreckliches passieren kann. Und daraus entstand das erste Buch, das ich geschrieben habe, das heißt Die unsichtbare Mauer, die die Geschichte der deutschen Juden durch die Geschichte meiner Familie erzählt. Und aus diesem Grund kam ich in Kontakt mit Historikern und anderen hier in der Stadt. Und da ich aus meiner früheren Tätigkeit in der amerikanischen Regierung bekannt war, bat man mich dann, mich um dieses Museum für eine gewisse Zeit, 18 Monate, zu kümmern. Denn damals gab es alle möglichen Schwierigkeiten, den Startschuss für dieses Museum zu geben. Daraus entwickelte sich eine 17-jährige Tätigkeit des Hin- und Herfliegens von Amerika, wo ich wohne, bis hierher. Und während dieser Zeit natürlich bin ich immer tiefer, nicht nur in die Geschichte der deutschen Juden, sondern auch in die kontemporäre Zeit Deutschlands, der wiedervereinten Bundesrepublik gekommen. Und das hat mir eine Perspektive eröffnet, die ich vorher gar nicht hatte. Also das Museum hat mir dadurch sehr geholfen, aber zu Anfang war es andersrum. Ich fing erst mit der Geschichte an und dadurch kam ich ins Museum.
Das Jüdischsein spielte als Religion ja während Ihrer Kindheit kaum eine Rolle, eine assimilierte.
Meine Familie überhaupt nicht. Meine Familie war nicht religiös, jedenfalls, soweit ich das beurteilen kann, bis zurück zur Zeit meines Urgroßvaters. Er war zwar in der kleinen Stadt in Oranienburg, wo er gelebt hat, wo wir alle geboren sind, ich auch, der Vorstehende der jüdischen Gemeinde, aber religiös war er nicht. Und in meiner Familie Zu Weihnachten war der Tannenbaum da. Und von Chanukka habe ich erst in einer jüdischen Schule gehört, als ich während der Nazizeit in so eine Schule musste.
Hat sich Ihre jüdische Identität im Grunde erst durch den Holocaust herausgebildet?
Selbstverständlich. Bei den deutschen Juden war es so, dass es keine Frage war, dass sie Juden waren. Meine Eltern haben das auch gewusst und das war auch vollkommen okay. Aber sie waren eben säkuläre Juden. Das richtige Bewusstsein des Jüdischseins wurde uns, jedenfalls meiner Familie und wahrscheinlich vielen anderen aus ehemaligen Milieus, erst aufgestempelt durch die Nazis. Und das war bei mir ja auch so. Ich war erst in einer normalen Volksschule hier. Und dann, ab dem 10. Lebensjahr, war das nicht mehr möglich, durfte ein jüdisches Kind nicht mehr in eine normale Schule gehen. Und so musste ich in eine jüdische Schule, eine wunderbare übrigens, in Dahlem. Und da natürlich habe ich zum ersten Mal richtig über das Judentum etwas gelernt. Und dann später in der Emigration war ich in einem Ghetto in China eingesperrt, nur mit Juden zusammen. Und da natürlich von da an habe ich viel intensiver über mein eigenes Jüdischsein und das Judentum allgemein gelernt und auch nachdenken können.
Sie hinterlassen mit dem Jüdischen Museum auch die noch relativ junge Akademie. Unter deren Dach ist ein modernes Zentrum zur Erforschung von Migration und Diversität im Aufbau. Einwanderung und Vielfalt, das sind ja zwei Begriffe, die auch Ihren Lebensweg sehr stark beeinflusst haben. Was hat die Akademie also auch mit Ihnen zu tun?
Ich muss schon gestehen, die Akademie war meine Idee. Aufgrund von vielen Unterhaltungen, die ich hier mit verschiedenen Freunden, Bekannten, Unterstützern des Museums in Berlin und in Deutschland hatte. Ich habe immer die Vision gehabt, dass dieses Museum nicht nur ein einfaches Museum sein soll, sondern durch die Geschichte der deutschen Juden über 2000 Jahre oder mehr hier auf deutschem Boden, das Erzählen dieser Geschichte auf lebendige Art und Weise auch wenigstens implizit Lehren über das Zusammenleben zwischen verschiedenen religiösen, kulturellen und ethnischen Gruppen für die Besucher parat stellt. Eben um zu zeigen, dass ein friedliches Zusammenleben möglich ist, denn das war zwischen deutschen Juden und Nichtjuden über viele Jahre und Perioden hinaus möglich und dass das von großem Nutzen sein kann und dass ebenso das Gegenteil für beide Teile, für alle Teile sehr schädlich sein kann. Und so wurde mir bewusst, dass Deutschland heute ein Land mit einer sehr gemischten Bevölkerung ist und im 21. und späteren Jahrhunderten immer mehr werden wird, wie das in allen Teilen der Welt so ist, in einer offenen Welt. Und dass das Zusammenleben zwischen diesen verschiedenen Gruppen, friedliches Zusammenleben, äußerst wichtig ist. Und das ist eben das Ziel der Akademie. Nicht nur das Verhältnis zwischen der jüdischen Minderheit und der Rest der deutschen Bevölkerung, sondern zwischen allen Minderheiten, auch der muslimischen und anderen sprachlichen, religiösen und ethnischen Minderheiten, so zu gestalten, dass alle in Frieden zum Wohl des Landes zusammenleben können. Und aber da gibt es viele Fragen und mit denen werden wir uns in der Akademie beschäftigen.
Aber gerade bei diesem Punkt der Begegnung von Juden und Muslimen kommen da nicht vor allem diejenigen zusammen, die ohnehin miteinander im Dialog sind?
Oder nicht unbedingt. Natürlich zum Teil ja. Auf die sind wir angewiesen, damit die sich dafür interessieren und uns helfen, weitere Kreise anzusprechen. Aber wir haben sehr, sehr viele Schulgruppen, die zu uns kommen, Studenten, Schüler, die oft mit von zu Hause verabreichten Vorurteilen zu uns kommen und hoffentlich durch unsere Arbeit im Museum, in der pädagogischen Abteilung und jetzt auch in der Akademie sich mit diesen Fragen beschäftigen können und dadurch etwas lernen, und hoffentlich davon profitieren.
Derzeit ist viel von einem neuen Antisemitismus die Rede. Manche sagen, der ist gar nicht neu, das ist der alte, nur dass er von neuen Protagonisten verbreitet wird. Wie erleben Sie Deutschland im Jahr 2014? Ist Antisemitismus trotz der zumindest in Westdeutschland ja sehr intensiven Aufarbeitung des Holocausts ein latentes Problem, eine latente Gefahr?
Ich glaube, es ist wohl so, dass es leider noch in allen westlichen Ländern auch, also ebenso bei mir in den USA, in Amerika, als auch in Frankreich, England, Holland, Deutschland, einen entweder latenten, meistens jetzt in der Nachkriegszeit latenten oder ab und zu auch offenen Antisemitismus gibt. Das Schöne dabei ist, dass wir so viele Fortschritte gemacht haben, dass die Anzahl der Menschen, die solche Vorurteile hegen, immer noch ziemlich beschränkt ist. Man schätzt in Deutschland, dass vielleicht 15 bis höchstens 20% der Bevölkerung antisemitische Vorurteile hat.
Sie sagen nur, das ist doch viel.
Nur, es waren früher viel mehr. Und dass Antisemitismus politisch höchst unkorrekt ist. Selbst Leute, die diese Vorurteile haben, wagen es oft nicht, offen auszusprechen. Und natürlich muss man in allen Teilen der Welt versuchen, auch diese Menschen davon zu überzeugen, dass sie auf der falschen Linie sind. Also um Ihre Frage erstmal zu beantworten, ich glaube nicht, dass in Deutschland das Problem des Antisemitismus im Allgemeinen ein großes geworden ist. Es ist beschränkt, viel beschränkter als in der Vorkriegszeit, wenn überhaupt dann sogar etwas weniger als in anderen Ländern, würde ich sagen, als vielleicht in Frankreich oder England. Und das ist das Positive. Was dazugekommen ist, dass es durch die da andauernden komplexen, bis jetzt unlösbaren Probleme im Mittleren Osten zwischen Israel und den Palästinensern, eine Vermischung zwischen Anti-Israel-Politik und anti-jüdischer Politik gibt. Man kann die Politik des jüdischen Staates Israel kritisieren oder einer bestimmten Regierung, der Netanjahu-Regierung, kritisieren. Es gibt viele Leute, viele Israelis in Israel, die das tun, ohne antisemitisch zu sein. Mir persönlich gefallen auch manchmal gewisse Aspekte israelischer Politik nicht besonders. Deswegen bin ich kein Antisemit, ich bin Jude. Aber diese Vermischung besteht natürlich so, dass man oft den Eindruck haben könnte, dass dadurch ein größerer Hass auf Juden fabriziert wird. Aber ich glaube, das ist ziemlich gering. So, es gibt bestimmt gewisse Gruppen, die diese Mischung nicht ganz richtig verstehen und ein bisschen vermischt haben. Im Allgemeinen ist das, glaube ich, kein riesiges Problem hier.
Michael Blumenthal, der scheidende Direktor des Jüdischen Museums Berlin, ist heute zu Gast im Deutschlandradio Kultur. Wir haben gerade schon über die Dauerausstellung gesprochen, in der ja viele Gegenstände auch von Menschen gezeigt werden, die vor den Nazis flüchten mussten oder ermordet wurden. Sie selbst, Herr Blumenthal, haben dann 1938 mit ihrer Familie Berlin verlassen, mit einem der letzten Züge vom Anhalter Bahnhof in Richtung Neapel. Von Neapel ging es dann per Schiff weiter nach Shanghai. Zuvor hatte ihre Mutter den ganzen Hausrat der Wohnung am Kurfürstendamm verkauft. Und ich dachte, das sind genau solche Geschichten, von denen wir oft hören, aber eher so abstrakt. Juden mussten unter Druck all ihr Hab und Gut verkaufen. Sie haben das jetzt erlebt. Welche Erinnerungen haben Sie daran, wie Ihre Mutter alles verkauft hat?
Wir sind 39 weg, nicht 38. Aber der Laden, den meine Mutter betrieb am Oliverplatz, der wurde am 9. November ziemlich randaliert und bei dieser sogenannten Kristallnacht Schaufensterscheibe zertrümmert und so weiter. Und der war dann zu und der musste, wie man das so schön nannte, arisiert, also zwangsverkauft werden. Das bedeutete, dass man ihn ihr weggenommen hat und ihr genauso viel Geld gegeben hat wie die noch ausstehenden Rechnungen, sodass meine Eltern, die ein Mittelstandeinkommen hatten, wir waren absolut nicht reiche Leute, wir waren aber nicht arm, auf einmal ohne Geld dastanden. So war das bei vielen Juden so. Aber nun mussten ja in unserem Fall die Schiffskarten bezahlt werden. Und die einzige Möglichkeit, das Geld dafür aufzubringen, war, alles, was man besaß, Gold und so weiter, musste sowieso schon abgegeben werden. Das haben sie auch alle weggenommen. Wir sind ja alle beraubt worden. Man musste die Möbel und Geschirr und Teppiche und was so alles noch in der Wohnung war, Familienerbstücke, die meine Eltern von ihren Eltern oder Großeltern geerbt hatten, das musste alles irgendwie zu Geld gemacht werden, um diese Schiffskarten zu bezahlen. Und so war es zu dieser Zeit so, als Tausende von Berliner Juden hier, um ihr Leben zu retten, raus mussten, dass jeden Sonntag Annoncen waren, Haushaltsausverkauf. Und ich erinnere mich sehr gut, dass die freudigen Käufer durch unsere Wohnung am Kurfürstendamm gewandert sind und sich Sachen angesehen haben und verkauft haben. Und meine Mutter mit traurigen, nicht vor ihnen, aber dann am Abend danach, wenn es vorbei war, mit Tränen in den Augen, eben diese Familienstücke verkaufen musste. Natürlich für Schnäppchenpreise. So war das. Also daran, ich an diesen Totalausverkauf der Güter der Familie Blumenthal erinnere ich mich noch ganz genau. Als Kind natürlich.
Mir erscheint die Vorstellung geradezu absurd, wie Sie dann als 12-Jähriger, 13-Jähriger am Anhalter Bahnhof in Berlin auf den Zug ins Exil warteten, während zum Beispiel meine nicht-jüdische Oma direkt um die Ecke völlig unbehelligt weiterleben konnte. Was für Gefühle hatten Sie da beim Warten als Kind, als Jugendlicher auf den Zug? Wie haben Sie die anderen Berliner wahrgenommen?
Ja. Man muss unterscheiden zwischen mir als Kind und meinen Eltern als Erwachsenen. Meine Eltern waren äußerst nervös, ernst, traurig. Wir sind von Verwandten zum Zug gebracht worden, die übrigens unter denen waren, die es nicht überlebt haben, weil die hier bleiben mussten. Die konnten nicht mehr schnell genug raus. Und meine Eltern waren natürlich sehr beklemmt und sehr traurig. Sie fuhren in eine unsichere Zukunft. Keiner konnte sich eine richtige Vorstellung von China waren, das andere Ende der Welt. Ich als 13-Jähriger fand das alles schrecklich aufregend.
Abenteuer.
Und natürlich abenteuerlich. Orient, China mit dem Schiff. Ich bin noch nie auf einem Schiff gewesen, mit einem großen Schiff. Ägypten, Indien, das war doch wunderbar. Ich konnte es gar nicht erwarten. Hatte natürlich gleichzeitig, ich erinnere mich dunkel daran, so ein bisschen beklemmtes, dumpfes Gefühl, wenn ich die Gesichter meiner Eltern angesehen habe. Dann habe ich vielleicht sogar geschämt, dass ich mich gefreut habe. Aber für mich war es ein Abenteuer.
Und dann die Ankunft in Shanghai. Das muss ein Kulturschock gewesen sein.
Shanghai war nicht mehr für diejenigen, die heute China besuchen und nach Shanghai kommen, in eine große Weltstadt mit mehr Wolkenkratzern, als es in New York gibt. Denen muss man sagen, dass das Shanghai, in das wir gekommen sind, ganz anders aussah. Es war eine wilde Stadt, am anderen Ende der Welt, umgeben von dem japanisch-chinesischen Krieg, vollgestopft mit den armseligsten, ärmsten Millionen, 2-3 Millionen Flüchtlingen, die in diese internationale Stadt geflüchtet sind, in der die koloniale Rechte für Engländer, Amerikaner, Deutsche, Franzosen und so weiter waren. Also das Gesetz dort war ein internationales Gesetz. Das war zwar in China, war aber nicht ein richtiger Teil Chinas, obwohl 99% der Bevölkerung natürlich chinesisch war. Eine sehr arme Stadt mit großen Kontrasten zwischen Reichtum und Armut. Eine Stadt der Laster, Rauschgift, Morde, Kidnappings, Prostitution, alles was dazugehört. Und für einen Ausländer, einen Nicht-Chinesen, der nicht in ausländischer Währung bezahlt wurde und keine Existenz dort hatte, ein fatales Pflaster. In dieser Stadt sind zu meiner Zeit jeden Tag mehr als 100 tote Menschen von der Straße aufgelesen worden, die entweder an Krankheit oder an Hunger dort umgekommen sind. Und in diese Stadt hereinstiegen meine Eltern, Mitteleuropäer, gewohnt an Ordnung und Disziplin und Gesetze und alles, was damit zusammenhängt, stiegen aus auf das Schiff, ohne Geld in der Tasche. Und nun mach mal dein Leben dort. Das war natürlich ein Schock. Außerdem war es heiß, es ist subtropisches Klima. Keiner hat die richtige Kleidung dafür. Meine Eltern mit dem letzten Geld sind noch mit mir zu Peek und Kloppenburg in der Townsendstraße gegangen und haben mir ein paar Knickerbocker gekauft. Kein Mensch konnte in Shanghai Knickerbocker anziehen. So war es davon. Da musste man sich durchschlagen irgendwie. War nicht so einfach.
Sie haben Chinesisch gelernt. Wie?
Auf der Straße. Das ist einer meiner großen Enttäuschungen, was mir sehr, sehr leid tut. In diesem Shanghai haben die Ausländer, da waren vielleicht 60.000, 70.000 Weiße, ja, und Millionen von Chinesen. Diese Weißen, das war so in einem Kolonialland mehr oder weniger so, die haben gedacht, wir brauchen kein Chinesisch lernen. Die Chinesen sollen unsere Sprache lernen, obwohl sie in einem chinesischen Land waren. Ich als Kind habe natürlich sehr schnell Straßenchinesisch mit Shanghaier Dialekt gelernt. Shanghaier Dialekt ist ganz anders als das Hochchinesisch, der Beijing, der Mandarin-Dialekt. Und ich hätte die Gelegenheit natürlich benutzen sollen, richtig Chinesisch zu lernen. Das wäre doch wunderbar gewesen. Ich hätte das als junger Mensch sehr leicht tun können. Aber dass kein anderer getan hat, ist mir auch nicht eingefallen, es zu tun. Und später habe ich das sehr bedauert.
Wie haben diese 9 Jahre in China Ihr weiteres Leben geprägt? Was haben Sie dort fürs Leben gelernt?
Oh, ich glaube schon. Ich bin mit 13 angekommen, mit 21 nach Amerika weitergewandert. Ich glaube schon, dass meine Personalität und meine Werte und das, was mir wichtig war und was ich tun wollte und lassen wollte, aus meiner Erfahrung aus China zum großen Teil stammt. Denn das waren eindrucksvolle Jahre eines Erwachsenwerdens. Ich habe gelernt, dass Titel, Reichtum, Position, Status in einer Gesellschaft vorübergehend ist, dass einem das weggenommen werden kann und das, was wichtig ist im Leben, die eigene innere Energie, die eigenen Werte, die Kraft aus sich selbst heraus, das Wichtige ist. Denn ich habe in China gesehen, wie viele Menschen, die Herr Doktor, Herr Professor und so weiter hießen, in Europa, in Deutschland, dort zugrunde gegangen sind. Und andere, die kleine Arbeiter oder Handwerker waren und aus bescheidenen Verhältnissen mit wenig Bildung, die innere Kraft hatten, sich richtig durchzubeißen, ehrlich, auf ehrliche Art und Weise durchzubeißen, nicht aufgegeben haben, weitergekämpft haben und so weiter. Das hat mir sehr imponiert. Ich habe weiter gelernt, dass man, wie ungerecht das Leben sein kann, wie willkürlich manche Menschen andere Menschen behandeln. Daraus hat sich für mich immer ein warmer Platz in meinem Herz für die weniger Bemittelten und weniger Privilegierten der Welt entwickelt, den ich nie verloren habe. Darum bin ich immer in meinen sozialen Ansichten liberal gewesen, auch in einer liberal denkenden Partei in Amerika politisch tätig gewesen. Und auch die Energie, etwas dazuzulernen, der Drang in Amerika sofort zu versuchen, in eine Uni zu gehen und obwohl ich nie das Gymnasium beendet hatte, etwas zu lernen, das alles kommt aus Shanghai. Natürlich auch viele, viele Sprachen und Toleranz für Minderheiten. Shanghai war zusammengewürfelt mit zig Minderheiten, mit denen zusammenleben, um zu lernen, dass jeder Menschen sind Menschen, egal was sie sprechen, welche Religion sie haben.
Heute schauen wir hier im Deutschlandradio Kultur im Gespräch mit Michael Blumenthal zurück auf sein Leben. Mit 88 Jahren verlegt der Gründungsdirektor des Jüdischen Museums Berlin seinen Lebensmittelpunkt nun noch stärker in die USA. Herr Blumenthal, sagen Sie eigentlich wie Kennedy, ich bin ein Berliner oder doch eher, ich bin ein Amerikaner?
Ich will mich ganz klar ausdrücken, ich bin ein Amerikaner, aber ich bin auch wieder ein Berliner. Und das kommt daher, dass ich natürlich seit 1947 in Amerika lebe, dass ich 1952 amerikanischer Staatsbürger wurde, dass ich eine amerikanische Familie habe mit amerikanischer Frau und amerikanischen Kindern und im öffentlichen Leben Amerikas mitgewirkt habe als Minister, als Botschafter und in der Industrie. Also ich bin Amerikaner, da ist gar keine Rede. Aber durch meine nun 17-jähriges Hin- und Herpendeln zu Berlin, gerade zu der besonderen Zeit, als die Stadt nach dem Mauerfall wieder eine Stadt wurde und wirklich aufgeblüht hat. Und sogar durch das Jüdische Museum, ich die Möglichkeit hatte, viele Menschen, die daran maßgebend mitgearbeitet haben, kennenzulernen und ab und zu auch ein bisschen mitzuhelfen und mitzumachen, habe ich wieder eine große Sympathie für diese Stadt, in der ich als Kind gelebt habe, erworben und freue mich, jedes Mal hierher zu kommen. Und darum sage ich, ich bin zwar Amerikaner, ich bin aber auch Berliner.
Sie haben in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren in Wirtschaft und Politik Karriere gemacht. War das denn jetzt nun wirklich so diese sprichwörtliche Karriere vom Tellerwäscher zum Millionär? Das klingt immer so klischeehaft, aber anscheinend war das so.
Ist aber in diesem Fall wirklich so gewesen. Es ist nicht einzigartig in Amerika. Ich kenne viele, denen das so gegangen ist. Aber die Tatsache ist die Tatsache. Ich bin mit $60 in der Tasche 1947 in Amerika angekommen und habe zum großen Teil einfach durch Glück, aber Glück muss man sich auch ein bisschen machen, das ist auch durch Arbeit, habe ich die Möglichkeit gehabt, nicht nur an einer renommierten Universität zu promovieren, sondern dann auch in der Industrie bis zum Vorstandsvorsitzenden aufzusteigen. Zweimal in zwei großen Unternehmen, Weltunternehmen und einmal als Botschafter im Auswärtigen Amt und einmal als Sonderbeauftragter des Präsidenten aus dem Weißen Haus und einmal als Finanzminister im öffentlichen Leben mitzuwirken.
Er ist unter Kennedy und dann unter Jimmy Carter.
Kennedy, Johnson und Carter. Und natürlich auch dadurch, durch meine verschiedenen Jobs, einen nicht großen Wohlstand. Ich bin nicht Milliardär, aber doch so, dass ich mir finanziell keine Sorgen machen brauche.
Aber war das nur durch Bildung? Also Sie sagen, Sie haben das Privileg gehabt, an einer guten Universität zu studieren. Wie konnte das sein mit all den Erfahrungen von Ausgrenzung, Absturz, auch Gefahr, dass Sie beschreiben, dass in Ihren Memoiren in die USA kamen und sich als jung, selbstsicher und optimistisch beschrieben haben. Also das klingt alles so positiv und glatt.
Naja, so glatt war es nicht. Man musste kämpfen, aber ich bin immer Optimist geblieben. Nicht blauäugiger Optimist, mit einer gewissen Dosis von Realismus und auch ein bisschen Zynik. Wenn es schief gehen kann, geht es auch manchmal schief. Das war mir sehr klar. Und man trifft nicht immer nur nette, gute Menschen. Man trifft auch böse und eigenwillige und egoistische und man muss sich da durchkämpfen. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass ich aus meinen eigenen Kräften heraus, das war eben das, was ich in Shanghai gelernt habe, etwas aus mir machen kann und auch machen wollte. Das kommt auch aus Shanghai. Nachdem ich als minderwertig abgestempelt worden war von den Nazis, wollte ich mir selbst beweisen, dass ich es nicht bin. Ich glaube, ich will mich selbst nicht psychologisch analysieren, vielleicht tue ich es jetzt gerade, aber absolut hängt das damit zusammen. Ich wollte eher jemand sein, ich wollte etwas werden.
Wollten Sie auch Macht haben?
Macht haben, auch zum Teil, aber ich wollte etwas beitragen zur Gesellschaft. Ich wollte es besser machen. Ich habe in China die zweitgrößte Inflation der Welt mitgemacht. Die größte war die deutsche in den 20er Jahren. Ich habe das Unheil, das manche Menschen anderen Menschen zufügen, gesehen und wie schlecht eine Regierung sein kann, wie ungerecht. Und mein Ideal war, gerechter und besser zu sein. Und darum wollte ich auch im öffentlichen Dienst arbeiten, was ich zweimal gemacht habe, eben um die Genugtuung zu haben, mal zu sehen, ob man es nicht auch besser machen kann. Also ich wollte mich beweisen und ich wollte auch in der öffentlichen Leben arbeiten und ich wollte etwas beitragen zu der Gesellschaft. Das stammt alles aus den früheren Wurzeln und den Erfahrungen, die ich in einer schlechten Zeit gemacht habe. Das hat mich positiv motiviert und darüber freue ich mich.
Für Michael Blumenthal, den Gründungsdirektor des Jüdischen Museums. Berlin endet heute ein wichtiger Lebensabschnitt. Er übergibt das Amt an seinen Nachfolger, den Judaisten Peter Schäfer. Es ist also eine Art Abschiedsbesuch heute hier bei uns im Deutschlandradio Kultur. Sie haben dafür gesorgt, Herr Blumenthal, dass das Jüdische Museum kein Teil des Berliner Stadtmuseums wurde, sondern eine eigenständige, vom Bund finanzierte Institution. Und darüber hinaus scheinen Sie ein besonders gutes Händchen für Fundraising zu haben. Das ist ja auch eine sehr amerikanische Kunst. Museen in den USA können von öffentlicher Forderung, wie wir sie hier in Deutschland kennen, ja nur träumen. Da läuft fast alles über private Geldgeber. Wie wird man ein guter Fundraiser?
Interessant, dass Sie diese Frage an mich stellen, nur dass ich hier den Ruf erworben habe, ein guter Fundraiser zu sein. Denn an sich hatte ich mir mein ganzes Leben geschworen, mich nie mit Fundraising zu befassen. Das ist oft eine lästige Angelegenheit. Aber hier musste ich es machen und hier wollte ich es machen, denn als ich hier ankam und festgestellt habe, dass hier nicht private Gönner, wie das bei uns der Fall ist, sondern der Vaterstaat das Geld für solche Institutionen, für Museen gibt, wurde mir klar, dass nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern auch aus Gründen der Unterstützung aus der breiten Gesellschaft, der breiten Bevölkerung, eine Partnerschaft zwischen dem öffentlichen und dem privaten Leben, Public-Private Partnership heißt das auf Englisch, für unser Museum auch gut wäre. Als ich das vorgeschlagen habe, haben meine Deutschen gegen gesagt, das geht hier nicht. Dir würde keiner Geld geben, wird keiner mitmachen, denn die Deutschen würden alle sagen, ach, wir zahlen genug Steuern, das macht ja der Staat. Ich habe gesagt, warum? Wollen wir es doch mal versuchen? Und so haben wir ganz zu Anfang, habe ich bei der Eröffnung des Museums ein großes Gala-Dinner eingefädelt.
Da haben die Zeitung drüber geschrieben, dank Blumenthal war Berlin für einen Abend Welt.
Haben mir meine Kollegen prophezeit, das wird ein Desaster, das wird nie funktionieren. Da wirst du große Probleme haben. Und meine Antwort war, na, wollen wir mal sehen, wenn ich große Probleme habe, dann haben wir eben verspielt. Dann haben wir es eben mal versucht, brauchen wir uns keine Gewissensbisse zu machen, versuchen soll man es mal. Und dann war es so, ja, wir hatten große Probleme, weil das Problem war, dass wir nicht genug Tische hatten. Und wir haben an diesem Abend damals, ich weiß nicht mehr wie viel, 1 Million oder mehr zusammenbekommen. Aber das war ja nur der Anfang. Dadurch ist es uns gelungen, mit der Hilfe meiner Kollegen, viele deutsche Unternehmer und aus der allgemeinen Bevölkerung viele Menschen zu rekrutieren, für das Museum zu begeistern, sie in unseren Freundeskreis zu bringen und sie als Unterstützer, permanente Unterstützer zu gewinnen. Und so ist dieses jüdische Museum heute insofern besonders, als dass nur ungefähr 2/3 unseres Etats vom Bund kommen und wir uns den Rest selbst erwirtschaften, entweder durch Eintrittsgelder ein bisschen, aber zum großen Teil durch Spender. Also zum Beispiel, wir haben eine Kammermusikwoche und da gibt es eine, in diesem Fall Evonik, ein großes deutsches Unternehmen, das uns dabei hilft. Wir geben den Preis für Verständigung und Toleranz bei einem großen Fundraising-Dinner einmal im Jahr, bei dem viele große Unternehmen und auch private Deutsche mit dabei sind und uns dafür Geld spenden, sodass wir unser pädagogisches und kulturelles Programm bearbeiten können. Und wir haben viele Partnerschaften und Kontakte mit solchen Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten.
Aber wie genau stellen Sie diese Kontakte her? Gehen Sie mit den ganzen Leuten essen?
Zum Teil durch die Qualität unserer Programme. Und zum Teil natürlich hat es bedeutet, dass ich mich auf mein eisernes Ross setzen musste und auf Flugzeug oder wohin und zu den Vorstandsvorsitzenden und anderen gefahren bin und ihnen gesagt habe, das ist euer Museum, es ist ein deutsches Bundesmuseum, das ein Stück deutsche Geschichte erzählt und ihr solltet mitmachen. Und das, also ich habe ein bisschen mehr gesagt noch als das, aber das war so der Sinn der Message, die ich gebracht habe. Und das hat im Allgemeinen geklappt. Natürlich ist die Tatsache, dass es ein schönes Museum geworden ist, ein viel besuchtes Museum, hat uns sehr geholfen.
Ein spektakulärer Bau von Daniel Libeskind.
Und das ist das größte jüdische Museum in ganz Europa geworden und das hat uns alles sehr geholfen. Was es auch sehr geholfen hat, ist, dass es den Stempel der öffentlichen Hand hatte, dass wer auch immer Kanzler war und wer auch immer im Kabinett war oder wer Kulturstaatsminister war, wie immer auf die Unterstützung, die wohlwollende Unterstützung dieser wichtigen Persönlichkeiten hoffen konnten und erwarten konnten. Und so, dass wir eine Institution geworden sind, in der Fundraising dann ziemlich normal wurde. Das muss natürlich dauernd gepflegt werden. Wir haben eine Fundraising-Abteilung, die Development-Abteilung. Da sind jetzt sehr erfahrene Kollegen drin, auf die ich sehr stolz bin. Die machen das alles wunderbar. Und wir machen es, ich habe es auch ein bisschen auf geschäftlicher Basis gemacht. Alles, was wir machen, da muss jeder Euro, muss dreimal umgedreht werden, bevor wir uns entscheiden, ihn auszugeben, damit wir auch kein Geld verschwenden.
Das heißt, Sie haben das Museum geführt wie ein Unternehmen?
Ab, ganz richtig. So muss man es, soll man es auch machen, obwohl es natürlich von der öffentlichen Hand zum großen Teil unterstützt wird, muss es doch effizient geführt werden, genau wie ich das gewöhnt bin aus einem wirtschaftlichen Unternehmen. Und nachdem ich meinen Freunden aus der Wirtschaft das auch sagen konnte und beweisen konnte, dass wir das Geld, das sie uns geben, wirklich klug anlegen und ausgeben, das hat es auch sehr geholfen. Also Fundraising ist wichtig, Fundraising muss man lernen, aber wenn man eine gute Story zu sagen, zu erzählen hat, wenn man es richtig macht, wenn man etwas bieten kann, wenn die Programme Sinn machen, dann funktioniert auch in Deutschland ebenso wie woanders.
Sie haben selbst noch ordentlich mitgemischt bei der Neubesetzung des Direktorenpostens. Der Judaist Peter Schäfer ist ein Mann Ihres Vertrauens. Sie selbst bleiben dem Museum noch 2 Jahre, bis Sie 90 werden, als Berater erhalten. In welcher Weise sollte denn Ihrer Meinung nach die Dauerausstellung des Jüdischen Museums jetzt noch weiterentwickelt werden, weitergeschrieben werden? Ja. Braucht dieses größte jüdische Museum Europas ein Update?
Peter Schäfer ist ein Glücksfall für uns. Er ist einer der größten Judaisten der Welt, in der Welt bekannt, gut vernetzt, spricht Hebräisch, kennt sich gut aus, nicht nur hier, dann auch in Amerika, Israel, überall, der wird das wunderbar machen. Und ich bin sehr froh. Ich kannte ihn natürlich A, aus Berlin und B, dann lange Jahre aus Princeton, wo wir beide gewohnt haben. Und als ich hörte, dass er wieder in Berlin war, war es klar für mich, dass das der richtige Mann ist. Und es war schon höchste Zeit, dass ich dieses Amt jemandem anders übergebe. Ja, die größte Aufgabe, die Peter Schäfer jetzt hat, ist, sich mit der Frage der Zukunft des Museums zu befassen. Und das bedeutet, wie man die Dauerausstellung weiter verbessern und umändern kann. Man darf nicht stillstehen. Das ist in der Wirtschaft so wie auch in einem Museum. Wenn man stillsteht, wird man zurückgedrängt. Man muss immer noch vorwärts gehen. Und das muss er jetzt leiten und ich will ihm zu Anfang ein bisschen dabei helfen. Aber er wird das machen. Und zweitens auch die Akademie, die ja ganz neu ist. Die Programme entwickeln, aufbauen, dafür ist er wunderbar geeignet. Die Netzwerke aufbauen zwischen der Akademie und anderen Institutionen, die auf demselben Gebiet arbeiten, die sich mit Minderheitsfragen befassen, mit Unis, mit allen öffentlichen Institutionen dieser Art. Also er hat genug auf seinem Teller, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass das im Museum finanziell und programmatisch auf einer guten Basis ist und dass ich ihm eine lebendige, gesunde Institution übergebe. Nun soll er weiter was draus machen und soll es besser machen, als ich es gemacht habe. Das würde mich am meisten freuen.
Michael Blumenthal, bleiben Sie auch lebendig und gesund. Wir hoffen, dass Sie uns wieder besuchen und ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.